Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland.
Am 30. September 2001 verschwindet ein Junge hier bei uns im Saarland. Pascal Zimmer war erst 5 Jahre alt, ein kleiner Junge, der bis heute nicht gefunden wurde. Der Fall Pascal. Sigrid Hübner ist mein Gast der Woche. Sie ist die Tante von Pascal und sie hat diese Geschichte wohl schon 100-mal erzählt. Und umso schöner finde ich, dass sie heute bei mir ist, denn wir beide wollen, dass Pascal nicht vergessen wird. Hallo Sigrid, schön, dass du bei mir bist.
Hallo.
Am 30. September 2001 verschwand dein Neffe. Was ist an diesem Tag passiert? Wo warst du, als du davon erfahren hast? Wie ist das für dich gewesen?
Ja, ich war zu Hause und habe gerade das Abendessen gemacht. Und dann kam ein Anruf von meiner Schwester, die mir gesagt hatte, dass Pascal noch nicht zu Hause wäre und sie sich Sorgen machen würde. Es war so gegen 19 Uhr. Und ich habe dann zu ihr gesagt, dass ich gleich kommen würde.
War das ungewöhnlich? War er sonst so ein zuverlässiges Kind, weil du sofort losgefahren bist?
Ja, also ich habe halt schon gemerkt, dass sie sehr beunruhigt ist und deswegen dachte ich halt schon, es ist schon gut, wenn ich einfach mal hingehe. Ich war also nicht jetzt besonders beunruhigt, weil ich halt dachte, naja, der hat sich vielleicht mit irgendeinem Freund verspielt. Kinder vergessen ja mal die Zeit, also ich habe mir da noch nicht so viel Gedanken gemacht.
Was für ein Kind war Pascal?
Eher ein schüchternes und ein ruhiges Kind, also so, wie ich ihn halt kennengelernt habe. Er hat immer so auch Anlauf gebraucht, um sich jemand zu öffnen. Oder auch, wenn er zu uns auf Besuch gekommen ist, das war ja nicht so oft, mal zu Geburtstagen oder so, war er eher ein Kind, das Zeit brauchte, um warm zu werden.
5 Jahre war er ja damals alt. An was kannst du dich an ihn besonders gut erinnern, wenn man so an Menschen zurückdenkt? Dann hat man ja meistens so Dinge, an die man sich besonders gut erinnert.
Ich kann mich an seine braunen Augen gut erinnern. Oder dass er sehr liebevoll mit seiner Mama war, dass er gern gespielt hat und ein fröhliches Kind einfach war.
Mhm. Du hast gesagt, liebevoll mit seiner Mama. Wie war so das Verhältnis zwischen den beiden?
Sie hatten ein sehr gutes Verhältnis. Meine Schwester hat sich da auch sehr rührend um ihn gekümmert. Er hatte ja ein bisschen Probleme schon als Baby. Da musste er zur Krankengymnastik und auch nachher, da hatte er ein bisschen Probleme mit den Füßen. Ein Spitzentänzer nennt man das, glaube ich.
Ja. Also ist das auf den Zehenspitzen?
Ja, da hat sie sich also sehr drum gekümmert, ne? Dass er also von der Entwicklung her gut
aufholt.
Ja.
Sigrid, gegen 16 Uhr am 30. September 2001 wurde Pascal das letzte Mal gesehen. Es war Kirmes in Burbach. Du hast dann alles so ein bisschen in die Hände genommen, hast deine Schwester und ihren Mann bei dir aufgenommen, habe ich gelesen, und hast so die Koordination mit Presse und Polizei gemacht. Wie war das in dieser Zeit? Was hat das mit dir gemacht?
Ich habe also mich da sehr viel zurückgestellt, weil wenn man in dieser Situation einfach ist, dann geht es nur, wenn man einen klaren Kopf hat. Dann kann man nicht so sehr viel gucken, was ist mit dir selbst, sondern ich hatte meine Arbeit, ich hatte meine Familie und diese Aufgabe, diese schwere Aufgabe, das ist keine leichte Sache gewesen. Alles koordinieren und trotzdem den Überblick behalten und gucken, dass
du auch ruhig geblieben bist,
dass ich dass ich da einen kühlen Kopf einfach bewahre. Das war einfach eine schwierige Aufgabe. Ich habe mich immer gefühlt, als würde ich in einen Tunnel fallen und keinen Halt mehr haben. Ne? So, das war mein Gefühl, das war mir auch sehr bewusst. Alles ist so mehr mechanisch gelaufen, viele Abläufe in der Familie und so.
Hast du selber Kinder?
Ja, 2.
Mhm. Wie alt sind die?
Die sind heute 30 und 25.
Okay. Also die waren schon größer.
Ja, ne?
Aber trotzdem, ja. Wie war das mit deiner Schwester und ihrem Mann? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, die waren ja im absoluten Ausnahmezustand, oder?
Ja, klar. Ich habe mich dann sehr um sie gekümmert. Hinzu kam ja dann, dass wir oft zur Kripo mussten oder die sind zu uns gekommen, um uns über den Stand der Ermittlungen zu informieren, um Gespräche und auch Vernehmungen wurden gemacht. Ich meine, es wurde ja immer wieder gefragt, wie war der Ablauf, was ist da passiert?
Nach dem Verschwinden von Pascal hat die Polizei dann auch angefangen, den familiären Hintergrund zu beleuchten. Und Mitte Oktober dann der erste Verdacht. Was war da passiert?
Also der Vater von Pascal war ja schon mal verheiratet und hatte da 3 Kinder meines Wissens. Und die 2 Mädchen waren wohl auch öfters bei meiner Schwester zu Besuch, kannten auch Pascal, sehr gut und müssen an diesem Tag, also an dem Sonntag, als Pascal da verschwunden ist, auch in Burbach gewesen sein. Die wurden dann halt auch zu den Geschehnissen befragt und haben sich da in Widersprüche verwickelt.
Also sie haben dann irgendwann zugegeben, nach langen, langen Wochen der Ermittlungen und Verhöre, dass sie Pascal getötet haben.
Ja.
Ne? An dieser Stelle wurde dann später die Arbeit der Polizei sehr, sehr kritisiert, weil sie haben dann ihre Aussagen wieder zurückgezogen. Und noch hat niemand geahnt, wie typisch für diesen Fall Geständnisse sein werden, die später dann widerrufen werden. Wie war das für euch, als dieser Verdacht aufkam, dass die Stiefschwestern da was mit zu tun haben können? Habt ihr das geglaubt oder habt ihr gedacht, das kann nicht sein?
Gut, ich als meine Person konnte da nicht sehr viel dazu sagen. Dafür habe ich die Mädchen zu wenig gekannt. Hans, also der Vater von Pascal, war sehr erschüttert darüber. Und konnte das auch nicht verstehen. Also er hat auch oft gesagt, ich muss mit den Mädchen unbedingt reden. Also das war etwas, das wir alle nicht greifen konnten.
Dann, ein Jahr später, kam wieder Bewegung auf. Also nach diesen zurückgezogenen Aussagen der Mädchen hat es dann wirklich fast ein Jahr gedauert, bis wieder etwas passierte. Was ist mit euch gewesen in diesem Jahr?
Ja, man lebt seinen Alltag. Diese Geschichte lässt einen nicht los, aber man merkt auch, dass man hilflos ist, weil man keine Möglichkeit hat, die Geschichte selbst aufzurollen oder selbst etwas zu tun. Das sind die Mittel sehr beschränkt. Ich war auch ganz irre und bin mal durch den Wald, hab hier geguckt und da geguckt, aber eigentlich weiß man gar nicht, wie man suchen könnte oder was man sucht.
Ja. Sigrid, erst ein Jahr nach dem Verschwinden von Pascal kommt wieder Bewegung in den Fall. Im Herbst 2002 taucht zum ersten Mal der Name Christa W. auf. Das ist die Wirtin der Tosa-Klause. Wie kam es jetzt wieder zu diesem neuen Input?
Als ich das erste Mal davon gelesen habe, das hatte ich in der Zeitung gelesen, hieß es nur, dass eine Wirtin, die aus Riegelsberg stammt, ein Pflegekind hatte, das wohl
die Pflegefamilie gewechselt hat.
Ne? Und aber vorher auffällig gewesen sein muss hinsichtlich Verwahrlosung und auch sollte Missbrauch gewesen sein.
Jetzt muss man dazu sagen, die Wirtin der Tosa-Klause, diese Christa W., wohnte in einem Haus, wo viele andere Menschen noch mitwohnten, manchmal 5 bis 6 Leute, denen sie quasi so eine Art WG hatte. Eine davon war diese Andrea M., die Mutter von Kevin, diesem Pflegekind. Also das ist sehr kompliziert alles. Auch ich habe lange gebraucht, um da einzusteigen. Aber deshalb machen wir es jetzt nochmal einfach so genau, um uns einfach mal zu erinnern, wie war es damals. Und dieser Kevin kam in eine neue Pflegefamilie und hat da dann von Missbrauch erzählt. So kam ja im Prinzip wieder Bewegung rein und so kam man dann auf die Tosa-Klause. Ne?
Genau.
Also Kevins Schilderungen sind dann erstmal diese lang gesuchte Spur, die ja ein Jahr lang passierte ja gar nichts. Und Christa W., Andrea M. und 11 andere Gäste aus der Tosa-Klause sind festgenommen worden. 3 Frauen, 10 Männer. Drahtzieherin soll Christa W. gewesen sein, angeblich hochintelligent, Chefin beim Jugendgericht und Wirtin der Tosa-Klause. Was für einen Eindruck hat diese Christa W. auf dich gemacht? Du hast ja nachher bei den Prozessen auch erlebt.
Auf mich hat sie einen eiskalten Eindruck gemacht. Ich habe also oft im Gerichtssaal, ich habe ja den Prozess oft verfolgt, soweit es mir möglich war, und habe mich gefragt, wie ein Mensch, der angeblich unschuldig angeklagt wird, in so einem Prozess da sitzen würde. Und ich bin halt einfach der Meinung, sie muss eiskalt sein.
Mhm. Weil ich glaub, kann es nicht sein, dass sie so Art versteinert war? Weil wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ne, nur mal so gedanklich, du bist an etwas nicht schuld. Ne? Also du bist unschuldig. Nur mal so.
Mhm.
Und dir macht jemand diese Vorwürfe, dann kann es, bei manchen Menschen passiert dann ja auch sowas, dass die sich total verschließen. Also dass die dann so fast autistisch werden, dass sie gar nichts mehr um sich rum wahrnehmen und nur noch in Abwehr gehen. Aber das glaubst du nicht, oder?
Nein, das glaube ich nicht.
Ja, okay, ich habe sie nicht gesehen, nie erlebt. Ich frage nur mal, ob das nicht so gewesen sein kann. Im Januar 2003 dann gesteht einer der Verdächtigen, dass er Kevin und Pascal in der Tosa-Klause missbraucht hat. Pascal zuletzt am Tag seines Verschwindens. Und was danach mit dem Jungen passiert sein soll, das will er nicht gewusst haben. Dieser geistig eingeschränkte Mann, der wird dann im Schnellverfahren angeklagt und zu 7 Jahren Haft verurteilt. Und dieser Prozess wird von den anderen Verfahren ausgegliedert. Ich verstehe nicht, warum. Hast du das verstanden? Warum haben die das abgespalten?
Also argumentiert wurde das damals, weil er ja mit dem Mord an sich nichts zu tun hatte. Deswegen haben die diesen Prozess abgespalten und gesagt, sie werden ihn nur anklagen wegen dem Missbrauch an Pascal und werden einen gesonderten Prozess machen.
Sigrid, im Jahr 2003 gestand einer der 13 Verdächtigen in Untersuchungshaft, Pascal missbraucht zu haben, und plötzlich reden auch andere Verdächtige. Die Polizei geht ungewöhnliche Wege, man will alles richtig machen. So wird zum Beispiel die Tosa-Klause in einer Halle naturgetreu nachgebaut. Die Verdächtigen sollen hier schildern, was wirklich passiert ist. Vor Gericht werden die Videoaufnahmen dann gezeigt. Was soll denn passiert sein? Damals an diesem Tag mit Pascal.
Pascal soll in der Tosa-Klause missbraucht worden sein und umgebracht worden sein.
Wie ist das passiert? War das Vorsatz? War das quasi ein Unfall? Wie wurde das damals dargestellt?
Ob es ein Vorsatz war, kann ich mich nicht dran erinnern, glaube ich eher nicht. Ich denke eher, dass es eine Verdeckungstat war. Also der Mord.
Also so wie ich es gelesen habe, ist er halt mit dem Kopf auf ein Kissen gedrückt worden oder ist runtergedrückt worden und hat irgendwann aufgehört zu atmen. So haben die es damals beschrieben, diese Verdächtigen.
Ja, genau.
Dann haben sie, soweit ich es gelesen habe, die Leiche entsorgt in einer Kiesgrube in Frankreich. So wurde es gesagt zu der Zeit.
So wurde es uns auch geschildert, ja.
Jetzt beginnt ein Prozess, den es so noch nie in Deutschland gegeben hat. Der dauert 3 Jahre, 147 Verhandlungstage, 400 befragte Zeugen, 60.000 Seiten Gerichtsunterlagen. Das muss man sich mal reinziehen. Wie hast du diese Zeit dieses Prozesses erlebt?
Es war eine sehr schwere Zeit für uns als Familie. Wir hatten Hoffnungen, Ängste und man fühlt sich auch irgendwo verloren.
Ich stelle mir das vor, du sitzt da und du hast gegenüber diese 13 Angeklagten oder 12 waren es ja dann noch. Was denkt man da? Versucht man irgendwie telepathisch mit denen Kontakt aufzunehmen?
Ja, das versucht man auch.
Ja?
Ja, das habe ich durchaus auch versucht.
Was hast du denn dann denen gesagt, telepathisch?
Ja, ich hätte so gern einfach gewusst, wo Pascal ist. Dass man ihn halt findet, dass man für sich selbst da eine Antwort auf die Fragen hat, dass man gesagt kriegt, es tut mir leid oder...
Hätte das geholfen, wenn man in so einer Situation ist, wenn jetzt irgendwer sagen würde, es ist so und so passiert, ich war das, Sigrid, es tut mir leid. Also man kann sowas ja nicht entschuldigen.
Entschuldigen kann man es nicht, aber wir hätten zumindest eine Antwort gehabt.
Es ist plötzlich dann von V-Männern die Rede. Ein leitender Kriminalbeamter tritt zurück. Ein Kollege hatte ihn der Vertuschung bezichtigt. Die Leiterin des Saarbrücker Jugendamtes verzichtet auf ihr Amt. Die Angeklagten belasten sich vor Gericht schwer. Es zeichnet sich immer mehr das Bild der asozialen Kinderschänder ab, in deren Mitte die intelligente Christa W. sitzt und die Fäden zieht und einen Kinderschänderring sozusagen organisiert. Hast du das geglaubt? War das für euch ein schlüssiges Szenario?
Ja, eigentlich ist es schon so eine enorme Geschichte, dass man sie fast nicht glauben kann. Es hört sich unglaublich an. Und dann wiederum ist es eigentlich so der letzte Strohhalm, den man hat. Man hat keine Antwort und ich weiß ja bis heute nicht, wo Pascal ist und was letzten Endes geschehen ist.
Und dann kann man sich sowas tatsächlich
man kann sich das dann vorstellen, ja.
Sigrid, im September 2004 beginnt der Prozess vor dem Landgericht Saarbrücken. Angeklagt sind 13 Männer und Frauen, 6 von ihnen wegen Mord, 7 weitere wegen sexuellem Missbrauch. Wie hast du diese Prozesstage erlebt? Was war mit deiner Schwester und ihrem Mann? Wie haben die das durchgestanden?
Das war ganz unterschiedlich. Also ich hatte ja immer noch meine Arbeit, sodass ich zum Teil auch mich auf meine Arbeit konzentriert habe.
Was hast du gar gemacht zu der Zeit beruflich?
Ich bin im öffentlichen Dienst und arbeite als Schulsekretärin. Aber trotzdem habe ich also auch mit Absprache meines Arbeitgebers Prozesstage verfolgen können. Insbesondere halt die mich interessiert haben, wenn ich also wusste von dem Verteidiger, von der Nebenklage, wer halt heute aussagen wird. Und
deine Schwester und ihr Mann?
Meine Schwester hat nur bedingt an den Prozesstagen teilgenommen. Die Belastung war für sie einfach zu groß. Sie konnte das eigentlich nicht aushalten. Und Heinz, also der Vater von Pascal, war eher so der Kämpfer, der halt allen zeigen wollte, dass er dafür einsteht. Aber schwierig war es für ihn auch.
Es ist ein Prozess ohne Leiche gewesen, denn die Leiche von Pascal wurde ja nie gefunden. Wie war das? Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, die haben ja wirklich gesucht und haben mehrere Plätze wie diese Kiesgrube in Vorbach links gemacht und nichts gefunden.
Das ist letzten Endes auch für uns sehr frustrierend und auch sehr enttäuschend, weil angefangen hat es ja damit, dass sie halt gesagt haben, sie beginnen jetzt in der Sandgrube da in Vorbach zu graben und man hat dann eine Erwartungshaltung. Man wartet darauf, dass man jetzt eine Antwort hat, dass man zumindest auch ein Täterding festmacht und irgendwie ist das wie ein Kartenhaus, das auch wieder zusammenstürzt.
Es wurde ja dann, glaube ich, nochmal gesucht, ein bisschen später, weil eine der Verdächtigen in Untersuchungshaft einem Mitinhaftierten erzählt hat, dass man Pascal quasi nochmal umgebettet hätte an einen anderen Platz. Mhm. Aber das war auch erfolglos.
Ja.
Es ist unvorstellbar, dass ihr bis heute nicht wisst, wo dieses Kind ist. Ne?
Das ist wirklich wie ein schwarzer Fleck.
Es gab nie Beweise. Die Angeklagten verstrickten sich immer mehr in Widersprüche. Es wurden Vorwürfe laut, die Polizei hätte zu viel Druck ausgeübt bei ihren Verhören. Siehst du das auch so? Glaubst du das, dass Leute etwas gestehen, was sie nicht getan haben, nur damit die Fragerei aufhört?
Ja gut, ich meine, man muss ja sagen, dass zumindest in der Geschichte mit den Stiefschwestern von Pascal es ja durchaus auch so war, dass die etwas gestanden haben, dass sie letzten Endes nicht gemacht haben, weil sie den Druck nicht ausgehalten haben.
Sigrid, 2005 ist der Prozess schon ein Jahr im Gang, dann passiert etwas, was für dich wohl eine der allerschlimmsten Sachen war, die passieren konnte. Deine Schwester, Pascals Mutter, ist gestorben. War das alles zu viel für sie?
Ich denke schon. Sie hat es einfach nicht verkraftet.
Woran ist sie gestorben?
Sie hatte ein Aneurysma.
Ihr wart kurz vorher nochmal zusammen in Urlaub, weil sie noch nie das Meer gesehen hat?
Ja.
An was aus dieser Zeit kannst du dich besonders gut erinnern? Also bist du froh, wahrscheinlich, dass ihr den Urlaub noch gemacht habt?
Ja, bin ich sehr froh drüber. Das sind schöne Erinnerungen. Und es ist schön zu wissen, ich habe ihr zumindest noch so kleine Lichtpunkte schenken können oder zeigen können. Ich glaube auch, wenn man sie gefragt hätte, hätte sie trotz allem nicht gehen wollen.
Also du meinst, sie hätte weitermachen wollen und auch mit diesem Bewusstsein weiterleben wollen, dass sie ihr Kind vielleicht nie findet, also nie mehr wiederfindet?
Ich hatte schon den Eindruck.
Hast du damals gedacht, jetzt sind sie zusammen? Also jetzt ist sie bei ihm?
Ja.
Dann, zwei Wochen später, starb Pascals Vater an einem Herzinfarkt. Und wenn man das liest oder hört, dann denkt man unweigerlich, das kann doch alles kein Zufall sein. Das gibt's doch gar nicht.
Also irgendwie kann man das nicht mehr erfassen. Das sind dann so viele Schläge. Also entweder fällst du dann um und bleibst liegen oder du schüttelst dich nur noch. Also ja, es war nicht mehr greifbar.
Inzwischen widerrufen dann einige Angeklagte ihre Geständnisse. Der Fall Pascal geht vor Gericht in die nächste Runde. Es verschwinden Tonbänder. Es gibt weiterhin keine Beweise, keine DNA-Spuren in der Tosa-Klause. Man hat sogar die gesamte Holzvertäfelung aus dem Haus der Hauptverdächtigen Christa W. ausgebaut, weil man vermutet hat, dass da irgendwie eine Art Tresor ist, in dem Videomaterial und Fotos liegen sollen. Alles ohne Ergebnis. Fakt ist, 2 Jahre nach Prozessbeginn werden die Angeklagten aus der U-Haft entlassen. Was hast du da gedacht?
Ja, irgendwie kommt schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht nicht alles ausermittelt worden ist. Man fragt sich dann, warum wurden diese Fehler gemacht? Warum wurden die Fehler dann nicht bereinigt?
Also ich nehme jetzt mal einen raus, da geht es um verschwundene Tonbänder.
Zum Beispiel?
Da ist eine Aussage von Kevin gemacht worden, von dem anderen Junge, der in der Tosa-Klause gewesen ist und auch sexuell missbraucht worden sein soll. Diese Aussagen gab es auf Tonband und diese Tonbänder sind auf dem Weg vom Jugendamt zum Gericht verschwunden.
Ja.
Und das ist ja nur was, wo man denkt, das kann jetzt bitte nicht sein, oder?
Man kann es nicht mehr erklären. Also ich bin auch nicht die Einzige. Also es gibt schon viele Menschen, die mich auch privat drauf angesprochen haben oder wenn sie mich kennengelernt haben in irgendeiner Form und dann über irgendwelche Wege wussten, ich habe damit zu tun, die auch sich diese Frage stellen, geht es da noch mit rechten Dingen zu oder hat jemand da ein Interesse, dass es nicht ins Licht kommt, was eigentlich passiert ist?
Gut, also im Nachhinein ist das natürlich auch überhaupt nicht mehr zu klären. Also ich meine, das ist passiert, das kann man nicht mehr zurückdrehen. Vielleicht war es doch echt ein ganz blöder Zufall, auch sowas soll passieren. Also wir wissen es einfach nicht, aber wenn ich mir vorstelle, man ist da beteiligt, dann macht man doch die Faust in der Tasche, oder?
Ja, aber sie wissen auch nicht, wo sie hin mit ihrer Wut sollen.
Mhm.
Das ist sehr schwierig.
Das glaube ich, weil du kannst es ja nirgendwo lassen. Du kannst ja nicht vor Gericht aufstehen, anfangen zu brüllen und sagen, macht jetzt endlich was, es nützt ja nichts.
Ja, fühlt sich an wie Ohnmacht.
Sigrid, am 31. August 2006 widerruft auch die letzte Angeklagte, Andrea M., ihr Geständnis. Die Staatsanwaltschaft in diesem Indizienprozess steht jetzt ohne Täter, ohne Beweise, ohne Leiche und ohne Verbrechen da. Was hast du da gedacht?
Ja gut, ich dachte schon, dass also der Anwalt es schaffen kann, wenn er eine Strategie sich da auferlegt, das Gericht davon zu überzeugen, dass diese Aussagen, die gemacht worden sind, unter Druck gemacht worden sind. Das war eine Möglichkeit, aber ich hatte immer noch die Hoffnung, dass das Gericht trotzdem auch mehr Gewicht darauf legt, dass es ja eine Kernaussage gab, die 5 Menschen getroffen hatten, die in ihrem Kern die gleiche war.
Und also die sich gedeckt hat. Ne?
Die sich gedeckt hat, ja. Und die Ermittler, die möchten das ja auch aufklären. Die haben ja ein Interesse, das aufzuklären. Natürlich stehen die unter einem Druck, aber es würde ja keinen Sinn machen, wenn man Angeklagten das in den Mund legt.
Ich weiß, was du meinst, ja. Fakt ist, am 7. September 2007, ein Jahr später, hat das Schwurgericht sein Urteil verkündet. Alle Angeklagten wurden freigesprochen. Begründung: keine Beweise für die Schuld noch für die Unschuld der Angeklagten. Hattest du zu diesem Zeitpunkt nach 3 Jahren Prozess überhaupt noch die Kraft, darauf zu reagieren, oder warst du einfach nur froh, dass es jetzt vorbei war?
Also froh, dass es vorbei war, kann ich nicht sagen. Ich war eher enttäuscht. Ich war enttäuscht über das Urteil, weil man darf nicht vergessen, es war ein Urteil dritter Klasse. Es hieß ja nicht, dass das Gericht nicht glaubt, dass die Angeklagten hier mit nichts zu tun hatten. Aber sie konnten es ihnen nicht nachweisen. Das ist ein riesiger Unterschied und das darf man auch nicht vergessen.
Vor allen Dingen finde ich ja, wenn die es nicht waren, wer war es denn dann?
Ja.
Also wo ist dieses Kind? Also darum geht es mir auch heute, dass ich sage, es kann doch nicht sein, dass ein Kind einfach verschwindet. Dass ein Kind 13 Jahre nicht mehr auftaucht. Dass, wenn es diese 13 Leute nicht waren, stellen wir das einfach mal dahin, die waren es jetzt nicht.
Ja.
Aber wer war es bitte dann? Was ist da passiert?
Wenn sie es nicht gewesen wären, dann müsste ja auch nochmal neu ermittelt werden. Dann müsste alles nochmal aufgerollt werden. Dann müsste Pascal nochmal gesucht werden, egal wie. Aber
warum macht das keiner?
Das macht ja keiner.
Ja, aber warum nicht? Eigentlich stimmt es ja. Wenn sie es nicht waren, muss es ja jemand anders gewesen sein. Also müsste man ja eigentlich die Ermittlungen nochmal starten.
Eigentlich schon.
Das Volk hat jedenfalls getobt nach diesem Ausgang und sogar Heiko Maas, damals Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, hat sich zu der Äußerung hinreißen lassen, dieser Richterspruch ist zum Kotzen. Hat dich all das überrascht, dass die Menschen da so dran beteiligt waren, dass es da so eine unglaubliche Resonanz nicht nur im Saarland, sondern überall in Deutschland gab?
Es hat mich gefreut, weil es ist auch schön, wenn man weiß, dass Menschen gibt, die da mit einem fühlen, die auch Kinder haben, die auch sich zumindest im Ansatz einfühlen können, wie schwer es ist, so eine Last zu tragen. Jeden Morgen aufzustehen und zu denken, dein Kind ist weg, und jeden Abend ins Bett zu gehen und nicht einschlafen zu können, weil du 1000 Gedanken hast. Das ist ein ständiges Karussell.
Sigrid, alle Verdächtigen wurden freigesprochen in diesem Prozess. Alle leben wieder ein halbwegs normales Leben, obwohl einer von den Verdächtigen ist gestorben. 2 sitzen im Gefängnis im Moment. Aber dein Neffe Pascal ist bis heute noch nicht aufgetaucht. Seine Leiche wurde nie gefunden. Stellst du dir manchmal vor, er würde noch leben und irgendwann vor dir stehen?
Ja, es ist halt einfach so, wenn du diese Frage, wo Pascal ist, nie beantwortet hast. Wir haben nie eine Leiche gefunden, wir konnten ihn nicht beerdigen, dann hast du immer noch einen Keim Hoffnung. Wenn du gar nicht mehr dran denkst, ruft dich jemand an, wir haben ihn gefunden.
Das ist ja bei vielen dieser Fälle so. Ich denke nur an den Fall Maddie in England, die ja in dieser Ferienanlage verschwunden ist, die auch bis heute nicht aufgetaucht ist.
Mhm.
Wir haben eben schon besprochen, wenn es diese 13 Verdächtigen nicht waren, wer war es dann? Erlaubt man sich dann so einen Film im Kopf zu drehen, dass man sagt, vielleicht war es so ein Kinderfängerring, vielleicht hat den irgendeiner mitgenommen auf der Straße, irgendwohin in ein anderes Land gebracht. Spielt man solche Szenarien durch?
Ja, man überlegt in alle Richtungen. Letzten Endes kommt man nicht weiter, aber man denkt trotzdem drüber nach. Auch wenn andere Fälle sind, wie der Fall in Österreich, denkt man, ja, könnte sowas sein.
Also irgendwo
man
denkt gefangen
immer,
gehalten.
Ja, man ist immer gefangen mit dieser Geschichte. Wenn irgendwo eine ähnliche Geschichte ist, ist man sofort wieder dabei.
Du hast es, Herr Rothner, erlebt, wie es ist, wenn ein Kind verschwindet. Was gibst du uns Eltern mit auf den Weg? Worauf müssen wir unbedingt achten? Oder kann man seine Kinder nicht vor allem beschützen?
Man kann mit Sicherheit nicht seine Kinder vor allem beschützen. Aber also ich als Mutter habe meinen Kindern immer gesagt, egal wo ihr seid und was ihr auch tut, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr immer zu mir kommen. Wenn euch was komisch vorkommt, sagt mir Bescheid.
Jetzt war Pascal ja echt noch klein, er war 5. Ne? Also ich meine, wenn man so einen 5-Jährigen, da hat man es vielleicht, da ist es vielleicht auch leichter, als an den ranzukommen, als jetzt an meinetwegen 13-jähriges Mädchen oder so. Stelle ich mir vor.
Ja.
Kannst du dir irgendwie vorstellen, also wenn man das so als Mutter hört, dann kriegt man ja da Panik ist gar kein Wort dafür.
Nee, ist nicht auszuhalten.
Ich finde zum Beispiel eine wirklich gute Idee ist die mit dem Codewort. Kennst du die? Dass man seinem Kind ein Codewort sagen soll, was nur du und dein Kind kennst. Und wenn es angesprochen wird von Fremden, dann soll es nach dem Code fragen. Und wenn diese fremde Person den Code nicht weiß, dann hat es auch nichts Gutes im Sinn und hat auch nicht mit der Mama oder dem Papa gesprochen oder soll es nirgendwo hinbringen, dann soll es einfach wegrennen.
Das ist eine gute Idee, aber man darf auch nicht vergessen, dass Missbrauch sehr oft in dem eigenen sozialen Umfeld ist. Da sollte man sein Kind auch davor schützen. Man denkt immer, man merkt es, aber ich bin der Meinung, man sollte seinem Kind schon sagen, du, wenn du irgendwann mal merkst, es ist irgendeine Geschichte, die dir komisch vorkommt, dann red lieber mit mir und ich werde dir helfen.
Sigrid, ich weiß das unglaublich zu schätzen, dass du heute mein Gast warst und ich weiß, dass das schwer für dich sein muss, über all das immer wieder zu sprechen, deine Festplatte wieder zu aktivieren, wie du eben mal gesagt hast zwischendurch. Aber wir wollen einfach nicht, dass Pascal vergessen wird und deshalb warst du heute hier. Wenn du dir jetzt zum Schluss etwas wünschen könntest, also jetzt nicht, dass Pascal morgen vor dir steht, etwas, was diesen Fall betrifft, was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass zumindest mal das Denkmal gegen das Vergessen auch in Saarbrücken stehen könnte. Also das ist ja ein Denkmal gegen das Vergessen an Kindesmissbrauch. Das geht nicht nur um Pascal, es soll hier an Missbrauch generell gedacht werden, dass also ein Zeichen gesetzt wird. Andere Städte haben das schon sehr gut gemacht und waren da sehr dafür. Und ich kann es nicht so ganz verstehen, warum das in Saarbrücken nicht geht.
Vielleicht ist das ja jetzt hier ein Anlass heute, dieses Interview, dass es vielleicht dann doch in Saarbrücken geht. Ich würde es mir wünschen.
Ich auch.
Und wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden. Vielleicht passiert da ja was. Danke, dass du hier warst, liebe Sigrid.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.